Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder, einen besonderen Gast in diesem Podcast zu haben. Und zwar ist es Heinrich Andreas Schneider. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche Rezension auf iTunes, Spotify oder Deezer. Lass mir auch gerne einen Screenshot zukommen per Instagram, dass ich weiß, wo du diesen Podcast hörst. Ich antworte dir auf jeden Fall. Und jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Heinrich Andreas Schneider hat mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss bestanden. Kurze Zeit später erwirtschaftete er in einem Finanzstrukturvertrieb mit seinem Team Millionen Umsätze, bevor ihm mit 22 sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Seinen Neustart begann er mit seiner jetzigen Frau Alina, arbeitete sich von Hartz IV als 1-Euro-Jobber zu einem Unternehmer mit 80 Angestellten und einem Umsatz von 17 Millionen Euro. Weitere Themen, die ihn faszinieren, sind Online-Marketing, Netzwerken, Immobilien und vor allem die eigenen Mitarbeiter zu Unternehmern im eigenen Unternehmen machen. Sein Leitsatz dabei lautet: Übernehme Selbstverantwortung und gib dir selbst die Antwort, indem du danach handelst. Ich freue mich riesig darauf, Heinrich Andreas Schneider in diesem Podcast begrüßen zu können. Hallo!
Hallo Heiko, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, das freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und gleich mal vorab die Frage, wenn du so eine Anmoderation hörst, wie geht's dir damit?
Oh ja, da kommen wundervolle Erinnerungen hoch.
Zumal das ja nur ein kleiner Ausschnitt von deinen Highlights in deinem Leben ist, ne?
Ja.
Definitiv. Lass uns doch mal an den Beginn deiner Reise gehen. Gemeinsam in die Zeit, wo Heinrich Andreas noch ein kleiner Junge war, aufgewachsen ist. Hol uns mal in deine Kindheit hinein. Wie war das? War das eher behütet? War das eher abenteuerlich? War das eher sicher? Wie ist deine Kindheit so gewesen?
Also es war behütend und es war auch sehr abenteuerlich, denn wir sind mit einer 7-köpfigen Familie nach Deutschland eingereist, aus Kasachstan in den 90ern. Und es war halt nicht einfach. Wir hatten auch nur so eine dürftige Notwohnung gehabt. Und ich war damals 5 Jahre alt, als wir nach Deutschland kamen. Und mit 6 haben wir noch in dieser Notwohnung gelebt gehabt. Und ich hatte dann auch mit 6 einen Blinddarmbruch gehabt. Da hat es dann wirklich tatsächlich angefangen, bei mir so meine Lebenswellen zu schlagen.
Mhm. Blinddarmdurchbruch, das heißt wahrscheinlich zu Hause oder unterwegs irgendwo auf einmal
genau.
Die Schmerzen.
Genau, es war eine Fehldiagnose vom Arzt gewesen und eines Morgens aufgestanden, direkt Taxi rein, Notaufnahme, sofort OP, also Not-OP. Und ich wurde dann während 2-3 Monate 6-mal geschnitten, also 6-mal geöffnet, weil war wirklich
wow.
Platz, war verdreckt und hab dann auch bis zu meinem 16. Lebensjahr damit kämpfen dürfen. Also keine Rohkost, musste wirklich aufpassen, was ich tatsächlich zu mir nehme und esse, sonst habe ich sehr schnell einen Darmverschluss gehabt bis zu meinem 13. Lebensjahr, was sehr extrem. Und von daher war es sehr abenteuerlich. Also ich durfte immer damit kämpfen. Die Geschwister dürfen halt etwas essen. Gerade für Kinder ist es ja dann sehr extrem unverständlich. Für mich war es da damals auch so. Die Geschwister dürfen etwas, was du halt selber nicht durftest.
Ja.
Und dadurch, gerade in dem Alter, wurde ich da schon ganz schön extrem konditioniert.
Ja, das glaube ich. Du hast ja 4 Geschwister, wenn ich das gerade richtig gehört habe.
Ich habe 4 Geschwister, genau.
Ja, ja. Und alleine schon der Wechsel quasi von der alten Heimat, die du ja auch noch bewusst wahrgenommen hast mit 5 Jahren, dann hinein nach Deutschland. Sind deine Geschwister älter oder jünger? Oder bist du irgendwo?
Ich habe noch einen Jüngeren. Mhm. Wir haben noch den Jüngsten, das ist der Waldemar. Und sonst sind es alles ältere Geschwister, genau.
Okay. War das für euch Kinder so nachvollziehbar, dass ihr als Familie wechselt dann und nach Deutschland kommt? Oder war das irgendwie jetzt ein Abenteuer, was deine Eltern angehen?
Also ich muss tatsächlich sagen, durch diese vielen OPs danach kann ich mich relativ an wenig erinnern, was gewesen ist, nur bestimmte Ausschnitte. Für mich war es doch normal. Ich habe es nicht wirklich irgendwie komisch wahrgenommen. Für die Geschwister war es schon ein bisschen extremer. Die waren ja damals schon in der Schule, mussten jetzt Freunde verlassen und Co. Aber wir haben sehr schnell Anschluss gefunden. Wir waren als Geschwister sehr oft zusammen. Wir haben viel zusammengespielt, sind sehr, sehr familiär eng verbunden. Und bei uns geht auch Familie ganz, ganz weit, steht ganz, ganz weit vorne. Da kann man sich auch gerne mal irgendwie, wie soll ich sagen, gezofft haben. Und trotzdem, wenn dann das Familienmitglied irgendwie Probleme hat, Herausforderungen, dann stehen wir alle bei Fuß. Da ist dann alles nebensächlich.
Ja, ja. War das auch so dein Anker in der Zeit, wo du so oft ins Krankenhaus bist, so oft operiert worden bist, die Familie?
Absolut, absolut. Ja. Also meine Schwester, die war damals sogar 13, wenn es mich nicht irrt, 13, 14. Sie hat teilweise im Krankenhaus übernachtet bei mir, weil die Eltern mussten dann arbeiten. Ja. Und sie hat dann dort auch gelernt. Und ja, also wir sind schon sehr, sehr eng. War schön. Ist es sogar immer noch.
Und es ist immer noch. Ist viel, viel wert. Ne? Ja, gibt ja den Spruch, Blut ist dicker als Wasser und gerade in solchen Zeiten, in jungen Jahren, dann schon sehr prägend. Absolut. Ja. Ja, okay. Hattest du in der Zeit schon in irgendeiner Weise, gerade wenn du so im Krankenhaus bist, in irgendeiner Weise Vorbilder, wo du sagst, das sind so Menschen gewesen, die dich irgendwie besonders berührt haben oder die du nacheifern wolltest? Gab es sowas zu der Zeit schon oder kam das später mal?
Das waren zu der Zeit tatsächlich so meine älteren Geschwister, also die Brüder. Mhm. Und ich hatte dort eine ganz tolle Krankenschwester und die hat sich sehr stark bei mir eingeprägt, immer dann, wenn ich halt allein und traurig gewesen bin. Andrea hieß sie genau. War sie halt immer da. Sie war immer da, hat mich in den Arm genommen und Andreas und Heinrich und alles wird gut und du darfst bald nach Hause. Also war sehr angenehm. War schön. Also an sie kann ich mich noch echt, echt gut erinnern. Und ich glaube, wenn wir solche guten Herzen vermehrt in solchen Institutionen haben, werden wir auch viel, viel schneller fitter, glaube ich. Da bin ich mir sogar sicher.
Ja, das glaube ich. Ja, gerade wenn das Gefühl stimmig ist, es gibt ja nicht ohne Grund die Lachdoktoren, ich will die jetzt gar nicht werten, aber sie haben ja, die Grundidee ist ja eine schöne, die Menschen im Krankenhaus zum Lachen zu bringen, weil ja bekanntlichermaßen die beste Medizin das Lachen ist. Ne?
Absolut.
Ja, und ein geborgenes Gefühl, so wie es dann von der Krankenschwester ausgelöst wurde, glaube ich, hilft ja auch sehr, sehr. Okay, also ein schwieriger Start in Deutschland sozusagen.
Ja, war wirklich schwierig, kann man so sagen.
Ja, aber dann hat sich das irgendwann eingestellt, ne? Das heißt, die Ernährung hat sich eingestellt oder hat sich dein Körper neu aufgebaut? Wie war das?
Also was heißt neu aufgebaut? Also ich, wie gesagt, ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr Schwierigkeiten damit gehabt und habe auch bis zur, Gott, 5. Klasse war ich Einzelgänger tatsächlich. Mhm. Da habe ich immer nur mit Geschwistern gespielt. In der Schule habe ich nicht wirklich Anschluss gewonnen. Und das kam dann erst so ab der 5. Klasse, als ich so zur Orientierungsstufe geswitcht bin und mich da dann eingesetzt habe für andere, die halt schwächer gewesen sind als ich. Sonst war ich immer so derjenige gewesen, den man gemobbt hat oder ähnliches. Aber ich war damals ja schon sehr korpulent, einen größeren Körperbau gehabt und konnte wegstecken. Und ab da hat sich das tatsächlich geändert.
Okay.
Aber sonst, ich habe alles mitgemacht. Sport konnte ich alles. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Eishockey gespielt. Während der Schulzeit auch. Ich hatte auch Karate gemacht. Und das ging alles. Das ist halt nur, wenn die Geschwister dann halt bestimmte Dinge gegessen haben, so Süßigkeiten durfte ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und das war dann immer so eine harte Nuss. Ja. Als Kind ich habe es nie verstanden, wieso. Die Mama hat es mir immer erklärt. Aber als Kind nimmt man das halt nicht so wahr, noch nicht.
Ne? Ja, das ist so, absolut. Ja. Und dann bist du ja, ich habe das ja in der Anmoderation gesagt, deine Schullaufbahn war anspruchsvoll, mal so zu sagen.
War eine schöne Zeit, ja.
Okay, rückwirkend sagst du, war eine schöne Zeit. Das ist eine gute Bewertung.
Also zur Schulzeit kann ich sagen, das Lernen war nie wirklich was für mich. Ich habe mich sehr viel eingesetzt für Dinge. Ich habe sehr viele neue Dinge angestoßen, wie eine Schuldisco zum Beispiel, den Werkraum renovieren, streichen. Dann, ich war Klassensprecher, Schulsprecher und habe auch zugesehen, in dem Viertel, wo wir aufgewachsen sind, das war sozial relativ schwach. Da gab es natürlich dann auch Fälle, dass also an so unsere Schule grenzte dann direkt die Berufsschule an. Da waren dann die Älteren, die kamen dann auch rüber. Da war ich dann allerdings schon so achte, neunte Klasse und haben dann halt Drogen auf dem Schulhof verkauft. Das mochte ich gar nicht sehen. Und da habe ich mich dann halt auch eingesetzt hin und wieder mal.
Also da schon bist du schon aktiv geworden und hast deinen Herzensruf.
Genau, da war ich sehr aktiv. Ich habe mich auch eingesetzt, immer wieder so, wenn ich gesehen habe, okay, da gehen jetzt 2, 3 auf jemanden los und mobben den. Aber so lernen, nee, das war nicht wirklich meins. Das war nicht so meins.
Das heißt, im Klartext bist du von der Schule und auch von den Mitschülern ein sehr, sehr angesehener Schüler gewesen. Nur die Noten haben nicht so gepasst, ne?
Kann man so sagen, ja.
Ja,
okay. Naja, das war so, genau.
Ja. Und dann war die Schule ja irgendwann vorbei und du bist hinein in den Finanzvertrieb reingegangen. Und genau, da im Endeffekt in kürzester Zeit ja extrem erfolgreich geworden. Hol uns doch mal in die Zeit rein.
Ja, also die Zeit war gewesen, ich wollte tatsächlich schon während der Schulzeit immer arbeiten gehen, Geld verdienen, habe ich dann auch gemacht. Ich habe erstmal in so einer Industriereinigungsunternehmen begonnen und bin dann über einen Bekannten zu einem jetzt immer noch guten Freund gestoßen, der damals mein Betreuer gewesen ist. Und es ging dann um Strukturvertrieb und er meinte dann, ja, was hast du denn gemacht? Willst mehr verdienen? Ja, und dann wurde mir gesagt, 5.000 Euro, kannst du dir sowas vorstellen zu verdienen? Ich so, ja, klar, warum nicht? Du hast einen Anzug, hast eine Krawatte, ja, habe ich auch. Ja, musste Samstag da und da mal hinkommen, dann bin ich zu so einem Berufsinformationstag gefahren. Und da habe ich dann sowas wie eine zweite Chance bekommen. Du wirst da ja auch wirklich sukzessiv ausgebildet über IHK-Prüfungen und Co.
Ja.
Ich habe das angenommen und habe dann natürlich auch Gas gegeben, klar.
Ja.
Also ich konnte schon immer gut netzwerken, ich konnte mich schon immer gut mit Menschen vernetzen und verbinden. Auch damals, zwar war ich damals noch eine andere Persönlichkeit. und ja, also ich habe es relativ schnell geschafft, weil ich sehr schnell eine Struktur aufgebaut habe.
Ja. Gut, ist ja wichtig, ne? Gerade diese Fähigkeit ist ja mehr wert als alles Fachwissen im Endeffekt, was da ist, dass du gut netzwerken kannst, dass du gute Beziehungen zu den Leuten aufbauen kannst. Und da sehr, sehr erfolgreich gewesen in kürzester Zeit, mit dem Team ja Millionen Umsätze dann eben erwirtschaftet. Nur dann kam etwas, was dir völlig den Boden oder den Füßen weggezogen hat, ne?
Ja, genau. Also da hatte ich das erste Mal die Begegnung, mit den, mit den ungeschriebenen Gesetzen, die uns nirgends vorbeigebracht werden. Nicht in der Schule, nicht in der Business School oder ähnlichem. Entweder hast du Mentoren oder Menschen, die dir das vermitteln, oder die Lebenszeichen, die zeigen dir dann schon, dass es so etwas gibt. Und in dem Fall war es genau der Fall bei mir gewesen. Ich habe nämlich tatsächlich damals gegen sehr viele ungeschriebene Lebensgesetze verstoßen gehabt.
Also ein Beispiel für uns, gegen welches Gesetz hast du am meisten verstoßen?
Also Menschen, also wie gesagt, damals war ich eine andere Persönlichkeit, gerade in dem Strukturvertrieb. Für mich war nur Umsatz wichtig. Mich war Umsatz wichtig und heute würden vielleicht Menschen sagen, es ist ein totales Arschloch gewesen. Ja, der konnte zwar gut mit Menschen connecten, das Ding war aber nur, wie sagt's der Tobi immer, das war der pure Hype. So, ne? Und wenn nicht geliefert wird, wenn da nichts kommt, dann was soll ich denn damit? Bringt mir nichts. Und so bin ich damals auch ja eigentlich mit meinem gesamten Umfeld umgegangen, kann man so sagen.
Okay.
Und wenn du halt so umgehst, es gibt ja das Sprichwort, das Leben ist ein Bumerang. Das ist schon mal so eins dieser Lebensgesetze. Und das ist dann
Genau, der Spruch geht ja weiter. Das Leben ist wie ein Bumerang. Du bekommst immer das zurück, was du gibst. Ne?
Genau.
Ja, also hast du das zurückgekriegt, was du gegeben hast. Ne?
Absolut, absolut. Und es ist halt in allem so gewesen. Und dann ist es richtig hart gekommen. Also es ging sehr schnell. Es hat kein halbes Jahr gedauert, war alles tot. Inklusive Struktur zusammengebrochen, weil bei mir nichts mehr funktioniert hatte. Und das ging so schnell nach unten. War schon spannend.
Du bist ja komplett in das soziale Netz dann quasi reingefallen. Ne? Vom Highflyer, erfolgreicher Verkäufer, Netzwerker, Vertriebler, hoch angesehen, vermutlich viele Auszeichnungen gekriegt und auf einmal dann in dieses soziale Netz reingefallen, wo ja viele sagen, ach Gott, ja, das ist das Leben halt so. Was war dein Antrieb, um dann zu sagen, so Leute, ich habe zwar jetzt gerade den Bumerang abgekriegt, aber ich stehe wieder auf und ich nehme den Hinweis des Lebens wahr und ändere was. Was war da so dein Antrieb?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich ganz genau. Ich hole mal ein wenig aus. In dem Strukturvertrieb, meine letzte Aktion war tatsächlich gewesen, da gab es noch ein Zielsetzungsseminar, wie man konkret sich Ziele setzt, um halt wieder voranzugehen. Und ich hatte bei dem Seminar mental und auch physisch nicht wirklich mitgemacht. Das hatte unser Direktionsleiter, also oberste Stufe, damals mitbekommen. Und wir hatten dann abends dann nochmal eine Versammlung, haben dann lecker gegessen zusammen, dann gab es noch so ein bisschen Bier und dann stand ich halt vorne an der Theke, hab mein Bier getrunken. Und dann hat er sich zu mir gestellt, er hieß Andreas und meinte dann zu mir, Mensch, Heinrich Andreas, was ist denn los mit dir? Ich habe gemerkt, deine Umsätze sind total eingebrochen, erzähl doch mal. Haben uns ein wenig unterhalten, er meinte, hast du Ziele aufgeschrieben? Meinte ich, nee, ist doch alles nur Quatsch. Und das war sehr, sehr genial. Er hat dann damals so diese Notizzettel genommen, die dann da liegen, diese länglichen, und meinte, hier, 10 Sekunden, schreib mal deine 3 wichtigsten Ziele auf. Und ich muss dazu sagen, ich bin weggeknickt, weil ich mich damals verliebt hatte. Mhm. Aber die wundervolle Frau, die hat sich dann in einen Vertriebspartner verliebt. Und das hat dann mit uns nicht geklappt. Und das hat mir dann den Break gegeben. Ne? Also dementsprechend auch Bumerang von der Seite, von der weiblichen Seite bekommen. Und ich habe mir das aufgeschrieben, bin danach kurz danach auch aus diesem Strukturvertrieb ausgetreten. So, jetzt ein Jahr später habe ich dann von dieser wundervollen Frau, und die heißt Alina, mit der bin ich heute verheiratet, habe 2 wundervolle Kinder, kam dann kurz vor Weihnachten eine SMS und ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr. Und ich denke, ja, wer ist das? Hallo, wie geht's dir? Und wollen wir wieder einen Kaffee trinken? Und so, ich, wer ist das denn? Erstmal gefragt, ja, ich bin's, Alina, okay, cool. Hab erst gedacht, nee, lass mal sein, dann, naja, gut, schaust du mal, was kann denn schon passieren? Ne? Dann haben wir uns halt unterhalten und uns ein paar Mal getroffen. Und so kam es dann, dass wir tatsächlich uns verliebt haben neu und zusammengekommen. Sie wurde schwanger. Und irgendwann, 2008 war das, da saßen wir dann in einer gemeinsamen Wohnung. Ich habe mir ein neues Portemonnaie gekauft gehabt. Und wechsel so gerade, ne, die ganzen Dinge aus dem Portemonnaie. Ja. Und das ist der Hammer. Und zieh dann diesen Zettel aus diesem Portemonnaie.
Den Zettel von deinem ehemaligen Vertriebsdirektor mit den 3 Zielen aus den 10
Sekunden. Genau, wo ich mir die 3 Ziele aufgeschrieben habe. Mach diesen Zettel auf, denk, was ist das denn? Und jetzt muss man bedenken, es waren so zwei Jahre waren ungefähr vergangen. Oder eineinhalb bis 2 Jahre. Mach diesen Zettel auf und gucke da drauf und denke, oh, okay. Und als allererstes oben steht ein glückliches Familienleben mit Alina.
Wow.
Zweiter Step war dann 5.000 € netto im Monat halt wieder zu erreichen.
Wow.
Und als drittes, dass die Geschäfte gut laufen. Und in dem Moment, als ich diesen Zettel aufgemacht habe und oben gelesen habe, ein glückliches Familienleben mit Alina, und weiß ganz genau, zu dem Zeitpunkt hatte ich 0 Kontakt mit ihr. Und dann kommt Melissa mit so einer Laufgehhilfe rein. Und
Melissa ist eure Tochter, ne?
Ja, genau. Und ich bin kreideweiß geworden. Ich musste mich erst mal hinsetzen. Ich meine, Schatz, komm mal kurz ins Wohnzimmer, schnell. Dann kam sie, guckt mich an, was ist mit dir los? Ich meinte, ja, hier, lies mal. Und dann meinte sie, oh, finde ich toll, meinst du? Und ja, was ist denn das? Und dann habe ich ihr das erklärt. Und das war für mich ein Punkt, wo ich tatsächlich mich mehr damit beschäftigt habe, wie man im Leben Ziele setzt und wie man sie erreicht. Aber wo der tatsächliche Wandel kam, war, als Alina mir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und das war, da hat sie noch eine eigene Wohnung gehabt, Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich hatte damals in der Produktion war ich tätig, in der Schichtbetrieb. Mhm. Sie hatte mich angerufen und meinte, Mensch, Schatz, ich habe da eine Nachricht für dich, ich würde gerne mal mit dir drüber sprechen. Ich koche mal was Leckeres morgen. Schaffst du es, gegen 15 Uhr da zu sein? Meinte ich, super, kriege ich hin. Ich habe Frühschicht, gegen 14 Uhr Feierabend, ja. Schaffe ich. Und dann bin ich zu ihr gekommen. Ich weiß noch wie heute, sie saß an diesem kleinen weißen Tisch. Verdammt, ich sehe gerade, der steht hier sogar noch hinten. In der
also wir können ihn jetzt leider nicht sehen, aber er steht neben dir.
Unglaublich, schick den Bild, glaubst du nicht. Das sind weißen kleinen Tische, so Meter mal 80,
ja.
Haben meist Studenten mit diesen Chromfüßen unten.
Ja.
Und es ist halt die erste Wohnung bei ihr auch gewesen in Braunschweig. Und sie saß dann mir gegenüber, haben lecker gegessen, super toll unterhalten. Und es war im Juni, Juli Monat 2007. Und sie direkt vom Fenster und das Licht hinten schien rein. Ich kann mich wie als wenn es gestern gewesen wäre erinnern. Und dann habe ich sie gefragt, Schatz, du wolltest mir was Wichtiges sagen. Ja, und dann hat sie eine Tasche rausgeholt, also hinterm Stuhl hervorgeholt, hat mit der Hand reingegriffen und holt dann so mit den Fingern so zwei kleine gestrickte Söckchen raus. Also in dem Moment, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt, wurde mir heiß, kalt und wirklich so 1000 Blitze durch den Körper geschossen. Sie natürlich mega glücklich, schaut mich an und meinte, ja, bist du glücklich? Und in dem Moment war es halt so, für mich ist fast wieder so eine zweite Welt zusammengebrochen, weil sie wusste damals nichts von meiner finanziellen Situation.
Hm. Und die, ja, ich habe es nicht gesagt, aber die war in dem Moment ja mit Schulden versehen, ne?
Ja, ganz genau. Ich konnte mir keine eigene Wohnung leisten. Ich habe bei meinen Eltern gelebt, um halt diese ganzen Summen dort abzutilgen halt. Mhm. Und jetzt sollte ich mich halt um eine Familie kümmern. Und sie wusste halt nichts von. Und in dem Moment, wenn du dann wirklich die Maske fallen lassen musst, und das als Mann, der eigentlich schon immer darauf hingearbeitet hat, so finanziell einen Puffer aufzubauen, um sich eine Familie aufzubauen, und ein schönes Leben zu bieten, war es so schon ein heftiger Moment. Als ich mich dann geoutet habe, sind wir uns weinend in die Arme gefallen. Und das war der Moment, wo ich für mich gesagt habe, Heinrich Andreas, jetzt ist vorbei. Jetzt übernimmst du Verantwortung für verdammt nochmal in erster Linie dein Leben. Mhm. Dann übernimmst du Verantwortung für das kommende Kind und für diese wundervolle Frau, die da vor dir steht.
Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt bei der Geschichte, die du da erzählt hast. Also ich nehme raus, du hast auf jeden Fall die Maske fallen lassen und hast ihr quasi offenbart, wie deine Situation ist. Und sie hat dich nach wie vor mit offenen Armen empfangen und diese Situation und vielleicht auch Herausforderungen ja dann gemeinsam mit dir angenommen.
Absolut. Und seitdem ist sie meine größte Mentorin. Also das ist unglaublich, was sie mit durchmachen musste alles. Natürlich von jetzt ein Neustart mit einem Kind und dann gleich mit so einem Schuldenhaufen. Und da war auch der Moment, wo ich dann in Insolvenz gegangen bin und gesagt habe, okay, das kriegst du nicht gepackt mit dem Kind und mit dem allem.
Ja.
Und ja, wir haben es noch mal durchgeschlagen.
Ja.
Also das war echt spannend. Ich bin, wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich dem Ganzen sowas von dankbar, weil das hat unser ganzes Leben transformiert. Ich wäre niemals mit Finanzen heute so umgegangen, wenn das nicht gewesen wäre. Ich wäre mit Menschen nicht so umgegangen, wenn das alles nicht gewesen wäre. Und vor allen Dingen wären wir nicht so stark verbunden und würden da, also wir können uns auf absolut alles verlassen und wissen, ganz genau, wenn es hart auf hart kommt, wir ziehen es durch. Wow, ja, weil wir haben dann, ist es tatsächlich sogar noch so gekommen, als wir dann in der Wohnung waren mit diesem Zettel, kurz darauf ist dann das Unternehmen, in dem ich tätig gewesen bin, da sollte ich Produktionsleiter werden, wurde dann auch verkauft, ist dann auch insolvent gegangen, wurde verkauft nach Indien und da war dann der Punkt, wo ich dann komplett wieder ins Hartz IV, 1-Euro-Job gerutscht bin.
Ja.
Hatte dann mit Jugendgruppen zu tun gehabt. Ich bin dann so in die unter 25er, ja, die waren alle so unter 25, haben Alkohol- und Drogenprobleme gehabt, und durfte dann da tatsächlich meinen ersten 50-prozentigen Lohnerhöhung erleben. Denn unser damaliger Bauleiter und Pädagoge, der uns da betreut hat, war für 3 Wochen in den Urlaub. Aber wir hatten keinen Ersatz. Und jetzt war ich der Einzige, der so vernünftig gewesen ist und so vom Bau Ahnung und handwerklich begabt und konnte organisieren, konnte auch gut mit den Jugendlichen dort, mit den jungen Menschen. Da hat er mich vorgeschlagen, habe ich anstatt 1 Euro, 1,50 Euro für die Zeit bekommen.
Das war 50% Steigerung des Lohnes, ne?
Ja, also und so war es immer wieder in unserem Leben dann, dass wir immer die Wahl hatten zwischen schnell gutes Geld verdienen oder tatsächlich den längeren Weg zu gehen, etwas mehr zu lernen und später halt größere Ernte einfahren. Ja. Und zwar wollte dann die Stadt Braunschweig mich tatsächlich als so einen Baukolonnen, als so ein Bauleiter einstellen, gerade für diese Jugendgruppen, weil wir in 3 Wochen das umgesetzt haben, was er normalerweise mit Jugendlichen in 3 Monaten macht.
Wow.
Ja, ich habe das echt lange analysieren müssen, bis ich verstanden habe, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich habe sehr unbewusst sehr viel richtig gemacht.
Ja.
Und das Tolle war, er hat mich damals auch angetrieben, Henry Kieser, meinte, du bist nicht auf den Kopf gefallen, du bist hell, geh und mach noch mal eine zweite Ausbildung über einen zweiten Bildungsweg, das geht bei uns, geh zum Arbeitsamt, lass dich beraten, habe ich auch getan. So, und dann hatte ich die Wahl, entweder 2 Jahre noch mal eine Erwachsenenbildung, also so eine Umschulung nennt man das, eine technische, zum Industriemechatroniker. Oder ich lasse mich verbeamten, werde Sozialpädagoge und bin dann halt so ein Kolonnenführer mit 3.000 Euro netto im Monat unkündbar bei der Stadt.
Okay.
Ja, so nach einem Jahr Hartz IV, das ist ein schönes Angebot.
Das ist sehr attraktiv, ja.
Wir haben uns dann mit Alina tatsächlich für die 2 Jahre nochmal Popobacken zusammenkneifen, Hartz IV entschieden.
Ja.
Und nach dieser Phase, während dieser Umschulung, hast du immer so ein halbes Jahr Betriebspraktikum.
Ich würde gerne mal einmal kurz reingehen dazu, weil du hast eben gesagt, dass es ja den einen Weg gibt, quasi schnell Geld zu verdienen, oder den anderen Weg, ja, etwas gemütlicher ist der falsche Begriff, etwas geruhsamer, aber dafür nachhaltig mit den Menschen umzugehen. Jetzt hast du gesagt, du hast mit den Kindern und Jugendlichen etwas erreicht in 3 Wochen, was ein anderer in 3 Monaten schafft. Heißt ja aber auch, wenn du den geruhsameren Weg gehst, der quasi auf den Menschen eingeht, dass das nicht unbedingt länger dauern muss, sondern dass das auch sehr, sehr schnell gehen kann, wenn es deine Leidenschaft ist, oder?
Genau. Also ich habe schon immer, und das habe ich für mich festgestellt, ich habe schon immer geschaut bei dem Gegenüber, wo ist dort der funkelnde Diamant, der tatsächlich nochmal so ein bisschen geschliffen werden muss, und wo steckt das Potenzial in dem Menschen, was ihn antreibt, einfach sein Gesamtes zu skalieren, zu wachsen, weiter in sich zu investieren, weiter nach vorne zu gehen, sich was zu trauen. Das habe ich schon seit meinem 20., 22. Lebensjahr tatsächlich.
Ist das so ein Erfolgsschlüssel, den du auch heute in deinem Unternehmen und in den ganzen Tätigkeiten, die du hast, du hast ja nicht nur ein Unternehmen, sondern bist noch in Gesellschaften mit dabei, in Netzwerkgruppen. Ist es das so mit deinem Schlüssel, wo du sagst, das ist das, was ich richtig gut kann und das, was sich echt auszahlt?
Absolut. Also ich investiere sehr viel Zeit in Menschen, wenn ich sehe, okay, Da ist jemand, der hat Potenzial. Es ist halt immer das Potenzial aus den Menschen rauszuholen. Erstmal ihm dem Gegenüber es klar zu machen, dass er das Potenzial hat. Er muss es halt selbst verstehen. Die Erkenntnis muss bei sich selber kommen. Deswegen Selbstverantwortung. Und wenn er selbst nur für sich Verantwortung übernimmt und dafür sorgt, dass es ihm gut geht, dass er in seinem vollen Potenzial, in sein volles Potenzial kommt, dann ist es ja automatisch. Das färbt ja aufs Umfeld ab.
Ja.
Und
ja, wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du diesen Wandel vollzogen hast? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass du nicht nur mit deiner Frau darüber gesprochen hast, welchen Weg schlage ich jetzt ein, sondern dass das vielleicht auch andere mitgekriegt haben und die dann vielleicht gesagt haben, sag mal, warum machst du denn nicht den anderen Weg? Weil Beamtenstatus mit 3.000 Euro netto im Monat, das ist doch eine absolut geniale Aussicht. Why not?
Also ja, natürlich. Ich habe es allerdings damals eher mehr für uns behalten, für mich und Alina. Ich habe jetzt nicht mit den Eltern drüber gesprochen, ich habe auch nicht mit Geschwistern darüber gesprochen, weil in erster Linie habe ich ja die Verantwortung für mich selbst, selber zu entscheiden, was das Richtige ist, und meistens wissen wir es schon. Und es ist immer diese Millisekunde, in der wir dann aber doch nochmal drüber nachdenken und anfangen zu zweifeln. Und diese Millisekunde, trotz dieser Zweifel bin ich immer durchgegangen. Trotz der Ängste habe ich es trotzdem immer wieder gemacht. Und genauso war es auch mit 2 Jahren nochmal Umschulung. Ich wusste von innen, es war schon immer etwas in mir, das gesagt hat, nein, tu das, das ist das Richtige. Davon hast du mehr, wenn du mehr in dich selber reinsteckst, weil das, was wir in uns selbst investieren, in unser Wissen, in unsere Persönlichkeit, das kann uns keiner mehr nehmen. Dieses ganze Materielle hier rum, es wurde mir schon einmal genommen. Und deswegen kann ich auch in der jetzigen Corona-Phase, und wir sind auch sehr stark betroffen mit meinen Unternehmungen, von dem Ganzen kann ich tiefenentspannt sein. Weil ich weiß, was diese Hände können, ich weiß, was der Heinrich kann, was er bis jetzt geschafft hat. Und wenn du so einen starken Lebenspartner hinter dir hast, ja, wie ich es habe, und das haben viele da draußen, nur sehen es halt viele nicht, dann bist du unaufhaltsam.
Absolut. Es gibt so einen schönen Spruch, der fällt mir gerade ein, der heißt, die Intuition nutzt immer den ersten Moment. Danach kommt der Verstand. Ja. Da hast du anscheinend auf deine Intuition gehört und den längeren Weg gewählt, ne, der aber dazu geführt hat, dass du ja jetzt Unternehmer bist, über 80 Angestellte hast und in der jetzigen Phase durchaus, wie du gerade gesagt hast, entspannt sein kannst. Nicht, weil du die Hände in den Schoß legst und wartest, dass irgendwann mal was kommt, sondern so wie ich dich einschätze, hast du ganz andere Pläne. Wie sieht denn momentan so, hol uns mal kurz rein, du bist ja quasi dann durch die Umschulung, wie kam der Sprung, dass du es dann geschafft hast, in dieses Unternehmertum einzusteigen?
Das ging auch sehr schnell. Spannend. Also wie gesagt, als ich diesen Zettel dann gefunden habe, hat es bei mir Klack gemacht. Ich bin sofort in den Keller gelaufen, habe alle Kartons aufgerissen, wo die ganzen alten Bücher drin gewesen sind, die mir empfohlen wurden.
Ja, alle, die das jetzt bei YouTube sehen im Hintergrund oder die das nicht sehen können bei YouTube, im Hintergrund steht ein großes Bücherregal. Auf ersten Blick gefühlt 50 Bücher. Und wahrscheinlich weiter aus dem Bild heraus noch deutlich mehr.
Ja, das ist auch nur hier unten. Also es ist jetzt bei mir im Homeoffice hier unten und oben habe ich dann nochmal im Schlafzimmer in der Ecke mein Ding, wo ich dann immer wieder was... Ja, also es sind so einiges. Also ich bin dann tatsächlich voll reingeprescht, habe Bücher quasi verschlungen und nicht nur verschlungen, sondern ich habe es angewandt. Das, was ich dort tatsächlich für mich immer markiert habe, habe ich sukzessiv angewendet, bis es in mein Unterbewusstsein so verankert war, dass ich das alles immer schon unbewusst gemacht habe.
Ja. Weißt du noch, mit welchem Thema du begonnen hast, was so der erste Auslöser, das erste Thema oder das erste Buch war?
Ja.
Verrätst du es uns?
Na klar doch. Ich hab 3 Bücher, das sind meine absoluten Favoriten. Das erste Buch war Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
Ja, großartiges Buch, ja.
Und das ist ganz knapp. Und das zweite ist, also 1 und 2, die stehen fast auf einem Level. Das zweite ist Lebe begeistert und gewinne von Frank Betker. Kennen die wenigsten, aber ich kenne wirklich viele große Verkaufsspeaker, die auf der Bühne stehen. Und wenn ich die manchmal höre, denke ich mir nur, halt dich fest, das ist ja fast 1:1, das, was der aus dem Buch haut.
Okay, habe ich mir aufgeschrieben, weil kenne ich auch noch nicht.
Wenn du das liest, ist mega, es ist genial. Und das dritte Buch ist tatsächlich Der Alchemist.
Ah, okay.
Ja. Die Lebenszeichen zu erkennen. Und ich glaube, allein wenn man diese drei Bücher verinnerlicht und die umsetzt, mehr brauchst du eigentlich gar nicht.
Also bei dir hat es auf jeden Fall einen ordentlichen Schub gebracht, sodass du ja, du bist ja runter in den Keller, hast angefangen, die Dinge umzusetzen. Und dann ist aber trotzdem nochmal, wo ist der Mut gewesen, der Schritt oder die Vision, wo du gesagt hast, ich gründe jetzt ein Unternehmen?
Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.